ARD Sounds.
SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Bönisch. Guten Morgen. Wir haben Donnerstag, den 10. September. Noch knapp 8 Wochen, dann finden am 3. November in den USA die Midterms statt, die Zwischenwahlen. Zum ersten Mal veranstalten die Republikaner einen Parteitag vor diesen Wahlen. Normalerweise finden Parteitage nur alle 4 Jahre vor den Präsidentschaftswahlen statt. Hintergrund für den vorgezogenen Parteitag sind die schlechten Umfragewerte. In seiner rund 2-stündigen Rede warnte US-Präsident Donald Trump vor den Demokraten als Gefahr für das Land und den Wohlstand, den er für die USA erarbeitet habe. Einzelheiten von unserem USA-Korrespondenten Martin Ganselmeier.
Das waren die erfolgreichsten 2 Jahre, finanziell und in jeder anderen Beziehung in der Geschichte der Präsidentschaft in den USA. Als Beleg führte Trump an, er habe für sichere Grenzen gesorgt. Die illegale Einwanderung sei gestoppt, auch die Kriminalitätsrate sei deutlich gesunken. Schließlich habe er niedrigere Steuern für alle US-Bürger durchgesetzt. All dies sei in Gefahr, sollten die Demokraten im November die Kongresswahlen gewinnen. Trump geißelte die Opposition mal als Kommunisten, mal als Demokraten. Dafür erntete er zwar Lacher bei seinen Anhängern im Saal, doch unter den US-Bürgern sind Trumps Umfragewerte zuletzt deutlich gesunken. Nur noch jeder dritte US-Bürger findet seine Politik gut.
Bundeskanzler Friedrich Merz steht einem AfD-Verbotsverfahren weiter kritisch gegenüber. Er glaube nicht, dass man damit die Probleme löse, sagte der CDU-Bundesvorsitzende am Rande eines Treffens mit EU-Ratspräsident Antonio Costa am Abend in Berlin. Einzelheiten von unserer Hauptstadtkorrespondentin Christina Nagel.
In der Generaldebatte hatte der Kanzler die AfD noch scharf angegriffen. Die Partei verachte demokratische Institutionen. Mit Blick auf den AfD-Begriff der Remigration warf Merz der Partei vor, eine so wörtlich ethnische Säuberung nach Herkunft und Hautfarbe betreiben zu wollen. Ein Verbotsverfahren sieht der Kanzler aber trotz der erhobenen Vorwürfe weiter kritisch. Priorität sollte aus seiner Sicht die politische Auseinandersetzung mit der AfD haben. Man müsse versuchen, die Wählerinnen und Wähler zurückzugewinnen für die politische Mitte, indem man ihnen ein überzeugendes politisches Angebot mache, das auch ihre Befürchtungen und ihre Vorbehalte ernst nehme.
Das BSW Sachsen-Anhalt will mit der AfD über eine mögliche Zusammenarbeit sprechen. Das hat der Landesvorstand am Abend einstimmig beschlossen. Aus der Nachrichtenredaktion Verena Fücker.
Eingeladen hatte die AfD alle Parteien. Doch CDU, SPD, Grüne und Linke lehnten ab. Nur das BSW nahm die Einladung an. Beim Treffen mit der AfD werde es um die Themen Energieversorgung, Bildung und Friedenspolitik gehen. Die AfD hat die absolute Mehrheit knapp verpasst und braucht zum Regieren einen Partner. Eine Koalition mit ihr will das BSW allerdings nicht eingehen. Es solle vielmehr über Projekte gesprochen werden, hieß es.
Rund eine Woche vor der Berlin-Wahl gerät SPD-Spitzenkandidat Steffen Krach unter Druck. Die Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt gegen ihn im Zusammenhang mit einem Vergabeverfahren und einer Parteispende. Aus Berlin berichtet unser Reporter Sebastian Schöbel.
Es geht um den Verkauf eines ehemaligen Krankenhausareals im Raum Hannover. Dort war Krach Regierungspräsident, bevor er in Berlin Spitzenkandidat der SPD wurde. Am Mittwoch durchsuchte die Staatsanwaltschaft Hannover mehrere Objekte. Offenbar geht es um den Vorwurf der Bestechlichkeit. Krach soll von einem der Bieter für das Klinikgelände eine Spende erhalten haben. Krach selbst erklärte am Mittwoch, das Geld sei umgehend zurücküberwiesen worden. Die Nachricht erschüttert die Hauptstadt-SPD rund eine Woche vor der Wahl. Im aktuellen Berlin-Trend des RBB lagen die Sozialdemokraten zuletzt abgeschlagen hinter CDU, Linken, Grünen und AfD.
Der August war weltweit der wärmste Monat, der jemals gemessen wurde und liegt gleichauf mit Juli 2023. Das zeigen die aktuellen Daten des europäischen Klimadienstes Copernicus. Die globale durchschnittliche Temperatur lag im August bei knapp 17 Grad, das waren 1,65 Grad über dem vorindustriellen Niveau. Damit wurde die 1,5-Marke erstmals seit dem vergangenen Jahr wieder gerissen. Und im vergangenen Jahr ist der Unterricht von weltweit mehr als 171 Millionen Schülerinnen und Schülern durch Extremwetter unterbrochen worden. Das geht aus einer neuen Analyse des Kinderhilfswerks UNICEF hervor. Betroffen war demnach damit etwa jedes 10. Schulkind weltweit. Aus der ARD-Klimaredaktion berichtet Katharina Wilhelm.
Zu den häufigsten Ursachen gehörten Stürme. Sie trafen rund 109 Millionen Kinder und Jugendliche. Überschwemmungen verhinderten den Unterricht für mindestens 70 Millionen, Hitzewellen für etwa 50 Millionen Schülerinnen und Schüler. 3/4 der betroffenen Kinder leben in Staaten mit niedrigem oder mittlerem Einkommen. UNICEF warnt vor den langfristigen Folgen. Lernrückstände und Schulabbrüche könnten die Zukunftschancen vieler Kinder verschlechtern. Der Klimawandel sorgt dafür, dass Extremwetterereignisse wie diese wahrscheinlicher werden. Deswegen sei es laut UNICEF wichtig, klimaangepasste Schulen und Bildungseinrichtungen zu bauen.
In Köln ist am Abend der Deutsche Fernsehpreis vergeben worden. 9 Auszeichnungen gingen an Produktionen der ARD, 8 an das ZDF. Aus Köln berichtet unsere Reporterin Friederike Müllender.
In glitzernden Roben, schicken Anzügen und schwarzen Smokings verfolgten die kleinen Gäste im Publikum die Sendung. Unterhaltung zu zelebrieren sei gerade in den aktuellen Zeiten wichtig, so Drag Queen Olivia Jones. Die Verfilmung ihres Lebens wurde am Abend als bester Fernsehfilm ausgezeichnet. Der Film zeige, wie wichtig es ist, für seine Freiheit zu kämpfen. Queere Rechte sind Menschenrechte. Wir brauchen mehr Mut statt Wut, so Olivia Jones wörtlich. Der Preis für das beste Infotainment ging an Terra Explorer im ZDF mit Leon Windscheid, der sich über den Preis sichtlich freute. In einer Zeit, in der Wissenschaft mit Füßen getreten werde, so Windscheid, sei es wichtig zu sehen, dass Millionen von Menschen sich eben doch für Forschung und gute Quellen begeistern lassen.
Tennisprofi Alexander Zverev steht bei den US Open im Halbfinale. In einem einseitigen Match besiegte er den Niederländer Van de Sandschulp glatt in 3 Sätzen. Unser Sportreporter Tim Brockmeier aus New York.
Spektakulär, mitreißend, schön ist anders. Das Match von Alexander Zverev gegen den Niederländer Van de Sandschulp war alles andere als großes Tennis. Aber es war erfolgreiches Tennis des Deutschen und das ist letztendlich das, was zählt. Nach nicht einmal 2,5 Stunden stand der glatte, verdiente und ungefährdete Dreisatzsieg für den Deutschen fest. Im Halbfinale geht's für Zverev gegen den Russen Karen Khachanov, der in seinem Match von der verletzungsbedingten Aufgabe des Belgiers Blocks profitierte. 9-mal spielten Zverev und Khachanov bereits gegeneinander. Die Bilanz lautet 6-3. Für den Deutschen. Die US Open Finalteilnahme ist für Zverev in greifbarer Nähe.
Der VfB Stuttgart ist mit einem Sieg in die neue Champions League Saison gestartet. Am ersten Spieltag gewann die Mannschaft zu Hause mit 3-1 gegen den norwegischen Meister Viking Stavanger. SWR Sportreporter Detlef Lindner.
Diesen Start in die Champions League hat sich Stuttgart erhofft. Dass es auch tatsächlich so kam, hat der VfB besonders seinem herausragenden Stürmer Ermedin Demirovic zu verdanken. Der bosnische Nationalspieler traf von der 20. bis 32. Spielminute 3-mal. Der norwegische Meister zwar immer mal wieder gefährlich, doch in Sachen Chancenverwertung zu zögerlich. Stuttgart feiert den 3-1-Sieg und seinen dreifachen Torhelden Ermedin Demirovic.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute früh ist es sehr frisch, örtlich neblig. Wenn sich der Nebel aufgelöst hat, dann scheint oft die Sonne, ab und zu ist es auch bewölkt. Die Höchsttemperaturen 17 bis 24 Grad.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Es ist ein Versagen auf ganzer Linie für das deutsche Bildungssystem. Das wissen wir seit vorgestern, nachdem die neue PISA-Studie vorgestellt wurde. Noch nie in den vergangenen 25 Jahren haben deutsche Schüler so schlecht abgeschnitten. Woran das liegt und was sich ändern muss, damit beschäftigen wir uns in der SWR-Aktuell-Serie der Woche. Zwischen Leistung und Leiden, wie kann Schule funktionieren? PISA, das ist klar, ist immer eine Momentaufnahme. Im Alter von 15 Jahren werden die Jugendlichen getestet auf ihre Lesekompetenz in Mathematik und in Naturwissenschaften. Welche Leistungen und Fähigkeiten in den unterschiedlichen Klassenstufen von den Schülern erwartet werden, das fasst Bildungsexperte Armin Himmelrath zusammen.
Festgelegt ist das, zumindest theoretisch, in den sogenannten Bildungsstandards, die die Kultusministerkonferenz für verschiedene Altersgruppen und Schulfächer formuliert hat. Doch Papier sei geduldig, sagt der Gymnasiallehrer, Buchautor und Bildungsinfluencer Bob Blume.
Wenn man 16 verschiedene Kolleginnen und Kollegen aus den Bundesländern fragen würde, würde man wahrscheinlich 16 verschiedene Antworten bekommen, inwiefern die Bildungsstandards eine Rolle spielen.
Denn jedes Bundesland macht seine eigene Schulpolitik. Und der Bund darf da auch nur sehr begrenzt hineinreden, sagt Nina Kolleck, Professorin und Bildungsforscherin an der Universität Potsdam. Wenn beispielsweise die Kultusministerkonferenz Bildungsstandards für ein bestimmtes Schulfach erarbeite, dann sei das oft ein zähes Ringen ringen um eine minimale gemeinsame Basis.
Das liegt erstmal am föderalen Bildungssystem. Denn wenn 16 Länder mit eigenen Schulformen, Lehrplänen, Prüfungen und politischen Interessen zustimmen müssen, dann führt es oft zu Kompromissen, die leider letztlich dann wenig verändern.
Eine weitere Hürde: selbst wenn sich die Kultusministerkonferenz auf bestimmte Standards einigt, dann ist das Ganze letztlich nicht mehr als eine unverbindliche Absichtserklärung. Politisch bindend sind solche Empfehlungen nämlich nicht. Trotzdem seien sie ein Schritt in die richtige Richtung, findet Nina Kolleck.
Es gibt natürlich schon ein paar gemeinsame Bildungsstandards, also zum Beispiel für Deutsch oder für Mathematik. Und diese legen fest, was Schülerinnen und Schüler können sollen.
Beispiel Deutsch. In den Bildungsstandards für den mittleren Schulabschluss heißt es etwa für den Kompetenzbereich mit anderen sprechen:
Die Schülerinnen und Schüler gestalten vertraute und unvertraute Gesprächssituationen verständlich, zuhörerbezogen, themenbezogen und konstruktiv. Formulieren in vertrauten und unvertrauten Situationen angemessen. Gehen auf die Gesprächspartnerin bzw. den Gesprächspartner und die jeweilige Situation ein. Praktizieren ein Spektrum von Gesprächs- und Lernformen, zum Beispiel literarische Gespräche, Rollenspiele, Vorstellungsgespräche, Diskussionen, Debatten, videogestützte Gespräche, Interviews.
Das kann jeder Kultusminister und jede Ministerin unterschreiben, ohne sich allzu sehr festzulegen. Die Formulierungen sind so wolkig, dass kein Bundesland in seiner bildungspolitischen Eigenständigkeit wirklich eingeschränkt wird. Und genau das sei eines der Grundprobleme im deutschen Schulsystem, sagt Bildungsforscherin Nina Kolleck, mit ganz konkreten Auswirkungen auf Schülerinnen und Schüler und ihre Familien.
Die Länder entscheiden dann selbst über Unterrichtsinhalte, über die Stundenzahlen, über die Prüfungen und über die Förderangebote. Und das zeigt sich dann auch zum Beispiel bei einem Umzug in ein anderes Bundesland. Da passen dann oft die Unterrichtsthemen nicht zusammen. Auch die Sprachförderung, die Ganztagsangebote oder die digitale Ausstattung, die sind je nach Bundesland ganz anders.
Es sei deshalb keine Seltenheit, dass beim Wechsel vom einen in ein anderes Bundesland Schülerinnen und Schüler oft ein Schuljahr verlieren, weil die Schulsysteme und vor allem die Inhalte nicht zusammenpassen. Oder die Jugendlichen müssen sogar auf eine andere Schulform wechseln. Und noch nicht einmal bei der Hochschulreife gibt es breite Einigkeit über die dafür notwendigen Kenntnisse und Kompetenzen. Von einem echten Zentralabitur mit überall denselben Anforderungen sei Deutschland jedenfalls noch weit entfernt, sagt Lehrer Bob Blume.
Es gibt ja zum Beispiel große Aufgabenpools für das Abitur, aber es ist nicht verpflichtend, sich daraus zu bedienen. Und insofern sind diese Standards eher ein Feigenblatt als etwas, was verbindlich ist und dann auch nachgeprüft werden könnte.
Harsche Kritik also daran, dass die Länder aus ihrer bildungspolitischen Zuständigkeit bisher so wenig verbindliche gemeinsame Leitlinien und Standards entwickelt haben.
Zwischen Leistung und Leiden, wie kann Schule funktionieren? Das ist die SWR-Aktuell-Serie der Woche. Und morgen früh zwischen 6 und 9 spreche ich dann mit einer Pädagogin darüber, wie Kinder und Jugendliche in der Schule das Lernen lernen können.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Bei einem bundesweiten Warntag werden heute in ganz Deutschland Probewarnmeldungen verschickt und Sirenen getestet. Der Warntag ist eine gemeinsame Aktion von Bund, Ländern und Kommunen. Knut Bauer.
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe verschickt ab 11 Uhr Probewarnmeldungen über Warn-Apps, TV- und Rundfunkanstalten oder digitale Infotafeln in den Städten. Zudem werden in Kommunen Sirenen und Lautsprecherwagen eingesetzt. Damit soll getestet werden, ob die Alarmierung im Katastrophenfall funktioniert. Um 11.45 Uhr folgt die Entwarnung. In diesem Jahr erstmals auch per Cell-Broadcast auf den Handys. Bisher war damit nur die Warnung möglich. Cell-Broadcast ist ein Mobilfunkdienst, mit dem Warnmeldungen direkt an Smartphones geschickt werden können.
Also heute um 11 Uhr werden viele Sirenen schrillen. Auch die Smartphones werden einen markanten Ton von sich geben am bundesweiten Warntag. Lissi Kaufmann findet, dass es momentan ganz schön viele Warnungen sind.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Na, sind Sie auch schon wach, liebe Hörerinnen und Hörer? Ich meine jetzt nicht, ob Sie an diesem Morgen schon aufgestanden sind. Ich meine, haben Sie auch die vielen Warnungen vernommen? Mein Gefühl ist, dass wir gerade gar nicht mehr zur Ruhe kommen, wenn wir genau hinhören, welche Alarmglocken da geläutet werden. Wir haben Bildungsalarm. Bei der PISA-Studie schneiden wir so schlecht ab wie noch nie. Wir haben Klimaalarm. Viele Orte haben den heißesten Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnung erlebt, gefolgt von Bränden und Niedrigwasser. Wir haben Demokratiealarm. Wenn wir nach Sachsen-Anhalt blicken, wo fast 44% der Menschen eine Partei gewählt haben, die der Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem einstuft. Und wir haben Kanzleralarm mit einem Friedrich Merz, der so unbeliebt ist wie kein Kanzler vor ihm und dem die eigene Basis wegbröckelt. Puh. Also, sind Sie jetzt wach? Oder haben Sie vielmehr Lust, liegen zu bleiben und sich die Decke über den Kopf zu ziehen? Können Sie machen. Spätestens um 11 aber erklingt der bundesweite Warnwecker. In diesem Fall aber seien Sie beruhigt. Ausnahmsweise ist dieser Alarm nur eine Probe.
Anmerkungen waren das von Lissy Kaufmann. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfängt heute den Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, Mohammed bin Said, in der Villa Borsig in Bonn. Es ist der erste Besuch eines Staatsoberhauptes aus den Emiraten in Deutschland. Auch ein Treffen mit Bundeskanzler Friedrich Merz ist geplant. Nicole Markwald.
Geplant sind zum Beispiel Vereinbarungen im Bereich Rüstung und künstlicher Intelligenz. Deutschland will auch beim Ausbau von Rechenzentren umfassend mit den Vereinigten Arabischen Emiraten kooperieren. Aus Regierungskreisen ist zu erfahren, dass beide Länder auch die Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität und von Cyberkriminalität verstärken wollen. So soll im Rahmen des Staatsbesuchs ein Rechtshilfeabkommen in Strafsachen unterzeichnet werden. Bislang gibt es ein solches Abkommen nicht. Deutsche Fahnder beschweren sich immer wieder darüber, dass die Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden vor Ort schwierig ist.
Das Statistische Bundesamt gibt heute die Inflationsrate für den vergangenen Monat August bekannt. Die hohen Kosten für Energie haben die Preise zuletzt in die Höhe getrieben. Wegen der Inflationsgefahr wird damit gerechnet, dass die Europäische Zentralbank heute den Leitzins um einen Viertelpunkt nach oben setzen wird auf 2,5%. Die Preissteigerung lag zuletzt in der Eurozone bei 3,3% und damit deutlich über dem EZB-Ziel von 2%. Der Wiederaufbau des städtischen Wasserwerks im Stadtteil Walporzheim in Bad Neuenahr-Ahrweiler geht los. Die Anlage war bei der Flutkatastrophe 2021 stark beschädigt worden. Heute startet die Sanierung mit einem symbolischen Spatenstich. Fabian Janssen.
Seit der Flut versorgt eine provisorische Containerlösung das Stadtgebiet mit Trinkwasser. Jetzt wird das neue Wasserwerk an gleicher Stelle neu aufgebaut und das hochwassersicher. Ein neuer Betonsockel soll die Anlage vor künftigen Fluten schützen. Darüber kommt ein modularer Holzbau mit begrünten Dächern und Photovoltaik. Auch die Technik wird auf den neuesten Stand gebracht. Das Wasser durchläuft künftig ein fünfstufiges Aufbereitungssystem, unter anderem mit Ultrafiltration und UV-Desinfektion. Die Gesamtkosten liegen bei rund 8 Millionen Euro. Finanziert wird das Projekt aus dem Sondervermögen Aufbau Hilfe 2021.
Bei der Heimweltmeisterschaft bestreiten die deutschen Basketballerinnen heute ihr Viertelfinalspiel. Die DBB-Auswahl tritt gegen Belgien an, das Europameister ist.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds. Diesen Podcast hörst du am besten in ARD Sounds.